Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Andy Scholz und ihr hört den Podcast Fotografie neu denken. Was mein Gast heute mit Fotografie zu tun hat, das erzählt er uns einfach direkt jetzt selber. Kleiner Spoiler, er war in der Jury dieses Jahr beim Deutschen Fotobuchpreis. Aber dazu am Ende dieser Episode mehr. Jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Thomas. Ich freue mich auf das Gespräch.
Herzlich willkommen, Andy. Ich freue mich auch.
Meine erste Frage, wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
Ja, also bei mir hat Fotografie wie bei vielen in der Jugend stattgefunden oder angefangen. Mit 14 gab es nichts Spannenderes als die Kamera von meinem Vater. Der hat die nur rausgeholt bei Familienfeiern, hat das erste Bild gemacht und danach war es meine. Ja, so bin ich zur Fotografie gekommen. Ich habe dann immer nur sporadisch fotografiert, ehrlich gesagt. Bis ich mit meinem 18. Lebensjahr, also wirklich in dem Sommer, wo ich 18 wurde, mit dem Fahrrad von Köln nach Rom gefahren bin. Da haben wir eine kleine Truppe gehabt von 17 Leuten und ich habe zu meinem Vater gesagt, hey Daddy, ich muss deine Kamera mitnehmen. Das ist ein einmaliges Event, das werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder machen. Und zumindest bis heute hatte ich mit dieser Aussage recht. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Und ich habe quasi diese Reise dokumentiert mit meiner analogen Kamera, also nicht meiner, sondern der von meinem Vater. Und in der Po-Ebene irgendwann ist mein Fahrrad umgefallen und du darfst raten, auf welche Taschenseite es gefallen ist. Auf die mit der Kamera, das heißt, ab der Po-Ebene gibt es keine Bilder mehr, es gibt also kein Bild aus Rom. Denn Handys hatte man damals noch nicht. Sonst hatte niemand eine Kamera dabei. Aber ich bin damals dann auf die Idee gekommen, so ein kleines Booklet zu produzieren, weil ich mir von jedem Tag in so einem kleinen Notizbuch ein paar Stichworte gemacht habe. Und die habe ich quasi zusammengefasst, habe immer eine Seite geschrieben und habe daneben dann ein Bild regelrecht reingeklebt in einer Kleinproduktion von 17 Stück. Für jeden Teilnehmer gab es nachher ein Ding, eine Kladde, Ringheftung, immer eine Seite mit dem Nadeldrucker, damals noch den Text gedruckt und daneben ein Bild bis zur Po-Ebene, da hören dann die Bilder auf. Aber so haben wir eine kleine Geschichte, ich sag mal, über diese Reise mit dem Fahrrad nach Rom. Und danach habe ich immer wieder mal die Kamera benutzt. Habe dann mit dem 18. Geburtstag, also nach dieser Reise, nachdem ich die Kamera meines Vaters kaputt gemacht habe, eine eigene Minolta X300 bekommen. Irgendwann hatte ich dann so einen Moment, wo meine Sehkraft sich veränderte und ich stellte fest, dass ich mit dieser Kamera wundervolle Fotos mache, aus Sicht des Prismenbildes. Aber wenn ich die abgeholt habe, waren die alle unscharf, weil ich halt meine Sehstärke mitkorrigiert habe und einen Autofokus gab es damals noch nicht. Und Dioptrienausgleich hatte die Kamera auch nicht. Insofern konnte ich mit dieser Kamera keine Bilder mehr machen, wie vorgestellt. Also habe ich irgendwann sehr frustriert diese Kamera verkauft und habe mir dann eine Olympus Mew 2, das ist so eine Point-and-Shoot, die heute wieder sehr stylisch ist, gekauft und bin damit durch die Landen gegangen. Die hat alles selber gemacht, das war also fotografisch langweilig, aber die hatte den Vorteil, sie passte in die Hosentasche. Ja, und die hat mich begleitet bei allen Reisen, Events, die ich gemacht habe, insbesondere meinen Skiurlauben. Ich bin damals immer für einen Tag in Skiurlaub gefahren, also ein Mitnahmesystem, das will ich jetzt nicht länger erklären. Aber bei jedem Wochenende habe ich einen Film verschossen, wenn ich zum Skilaufen gegangen bin. Ja, und irgendwann passierte natürlich auch, dass diese Kamera mal kaputt gegangen ist auf einer dieser Skireisen. Dann kam eine Ixus-Kamera, damals ganz stylisch mit diesem Metallgehäuse und versprach mir, stabil zu sein, nicht mehr kaputt zu gehen. Und das hat sie auch durchgehalten, bis mein erster Sohn geboren wurde im Jahr 2004. Da hatte ich so die Überlegung, ich müsste eigentlich wieder eine Kamera haben, eine richtige Kamera und bin dann tatsächlich digital eingestiegen. Damals noch mit einer Canon EOS 300D, so der erste Bomber, den sich viele Leute leisten konnten. Davor waren digitale Spiegelreflexbodies doch eher ein bisschen unattraktiv für einen Privatmenschen. Ja, und ich sag mal, dank der Kinder, die dann viele Jahre mein Hauptmotiv waren, bin ich eigentlich von sehr viel auch Landschaft und Eventfotografie rein in die People-Fotografie gekommen und würde jetzt sagen, heute habe ich die Herausforderung, dass meine Kinder sich nicht mehr so gerne fotografieren lassen wie früher. Deswegen fotografiere ich halt heute andere Menschen. Aber Menschen sind es geblieben. People-Fotografie ist mein Thema und alles andere macht man mal, ja, okay, aber ist nicht meins.
Verdienst du denn dein Geld heute mit Fotografie?
Nein, also bin seit ich 1991 ins Berufsleben eingestiegen bin, in der Finanzdienstleistungsbranche verhaftet, habe dort Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften von innen kennengelernt. Die meisten, wenn sie Finanzdienstleistungen hören, denken immer an, der verkauft irgendwelche Produkte, Fonds, Lebensversicherungen und so weiter. Das habe ich eigentlich nie gemacht. Ich habe immer irgendwo hinter den Kulissen gearbeitet, Produkte entwickelt und so weiter. Und seit 2016 bin ich selbstständig als Berater in dieser Branche und unterstütze bei Innovationsprojekten, die häufig davon getrieben sind, dass Software alt ist und sie gegen neue ausgetauscht werden muss, man neue Produkte auf den Markt bringt oder ein Lebensversicherer ein neues Tarifwerk braucht mit einer anderen Sterbetafel oder auch regulatorische Anforderungen dazu zwingen, Arbeitswege, die es früher gab, neu umzubauen. Der eine oder andere kennt das Stichwort Beratungsdokumentation, ist so eins meiner Themen. Oder man möchte ein Produkt, was bisher nur über die Filiale verkauft wurde, über eine Online-Strecke verkaufen. Das sind so Projekte, die ich mache. Damit verdiene ich mein Geld. Und die Fotografie ist Gott sei Dank mein Hobby. Es gibt eine kleine Ausnahme, die ist das Swan Magazine. Vielleicht kommen wir da später noch zu. Da habe ich auch ein kleines gewerbliches Bein, aber darauf könnte ich nicht stehen. Das hat mehr so den Charakter eines optionalen Einbeinstatives, was man mal aus der Tasche kramt, wenn man es mal braucht.
Jetzt hast du es schon selber angesprochen. Das war der Grund, warum wir auf dich und warum ich auf dich aufmerksam geworden bin, nämlich das Swan Magazine. Wie bist du denn dazu gekommen?
Also ganz einfach gesprochen, mich hat die Fotografie und die Profis, was die machen, welche Motivation die haben, aber auch welche Misserfolge sie haben, immer interessiert, weil ich daraus lernen wollte. Und ich bin in meinem Beruf sehr viel mit dem ICE unterwegs gewesen. Heute, dank Videokonferenzen, hat das deutlich abgenommen. Aber es gab eine Zeit, wo ich im Prinzip montags morgens mit dem ICE gestartet bin und bin freitags abends wieder zu Hause angekommen, hatte 4 verschiedene Hotels an 4 verschiedenen Orten. Und jeder, der in Deutschland mit dem Zug unterwegs ist, der weiß, dass diese Züge durch eins immer auffallen, nämlich durch ihre Unpünktlichkeit. Und wo landet man, wenn man regelmäßig mit dem Zug fahren will? Ja, entweder irgendwo in einem Schnellrestaurant oder wie in meinem Fall halt in der lokalen Bücherei, also in dem Zeitungskiosk. Und was habe ich da gekauft? Fotomagazine. Ja, weil diese Reisezeit, die habe ich viel am Rechner gearbeitet, aber nicht ausschließlich, also dienstlich. Ja, aber wenn ich Freizeit dann hatte, habe ich in die Zeitungen reingeguckt. Und die hatte ich früher alle abonniert, habe die dann mitgeschleppt quasi die Woche über, die ich irgendwo gekauft habe. Ja, und habe dann irgendwann festgestellt, da ist sehr viel Ähnliches drin. Ja, wenn ein großer Kamerahersteller ein neues Modell auf den Markt bringt, dann kann sich heute keine Fotozeitschrift leisten, über dieses Modell gar nichts zu berichten. Das heißt, man hat irgendwo immer wieder Produktvergleiche. Und wenn man wie ich sein Equipment hat, dann wird es einfach irgendwann langweilig, sich immer nur neue Sachen anzugucken. Und da habe ich dann festgestellt, dass ich mich eigentlich in diesen Zeitschriften am meisten interessiere für Vorstellungen von neuen Büchern, Vorstellungen von Ausstellungen. Und insbesondere, das war so die Königsklasse, wenn mal irgendwo ein kleines Interview drin vorkam. Aber diese Interviews, wenn diese klassischen, ich sag mal, Color-Foto, Profi-Foto, wie sie alle heißen, wer sich diese Magazine anschaut, der wird feststellen, wenn da mal ein Interview ist, dann hat man Glück, wenn das zwei Doppelseiten sind. Ja, dann sind davon anderthalb Seiten Bilder und da bleibt im Prinzip noch eine halbe Seite Text übrig, wenn man Glück hat. Also 3, 4, 5 Fragen. Und für mich, immer dann, wenn es spannend wurde, hörte es auf. Das hat mich dazu gebracht, dass ich eine Zeit lang den Fotozeitschriften tatsächlich den Rücken gekehrt habe und bin hingegangen und habe mir dann Bildbände gekauft. Aber Bildbände sind so ein bisschen wie die Grammy-Verleihung. Da redet der Gewinner am Anfang vorne im Editorial, dankt seinem Partner, dem Kamerahersteller und zwei anderen, ohne die das Projekt nicht möglich gewesen wäre. Aber über die eigentliche Fotografie erfährt man nichts, denn danach kommen nur noch Bilder. Und das war eigentlich das, wo ich gesagt habe, Mensch, das kann eigentlich nicht sein. Zwischen dem Magazin und dem Bildband muss es doch irgendwo eine Schnittmenge geben. Und die habe ich dann gesucht, da ich viel mit dem Zug, da hatten wir drüber gesprochen, aber genauso auch mit dem Flugzeug in Europa unterwegs war, habe ich auch an jedem Flughafen geguckt, ob ich da nicht irgendwas bekomme. Und ich bin leider nicht fündig geworden. Und daraus ist irgendwann in einer ICE-Fahrt ein kleines Konzept entstanden, wo ich gesagt habe, lass mal über ein Magazin nachdenken. Ja, und dieses Konzept habe ich an zwei Verlage geschickt, weil ich mir gedacht habe, hey, du hast deinen Job. Gib denen mal deine Idee, mal gucken, was die daraus machen. Der erste hat nie reagiert. Der zweite hat zurückgeschrieben, ist ein total spannendes, interessantes Projekt, aber nicht für uns. Und da stand ich dann mit meinem Konzept. Ja, und dann habe ich dieses Konzept tatsächlich 5 Jahre lang in meinem Kopf rumgetragen und bin aber davon nicht losgekommen, sondern eigentlich habe ich an jeder Ecke, wo ich irgendwas gesehen habe, nur festgestellt, das könnte besser gehen. Das könnte man intensivieren und spannender gestalten. Und aus dieser Überlegung heraus habe ich irgendwann meinen Studienfreund und Kollegen, den Adam, angesprochen. Ich war beruflich in Zürich. Er wohnt in Zürich. Ich habe bei ihm übernachtet. Nach einem langen Arbeitstag haben wir abends ein Gläschen Wein getrunken und dabei habe ich ihm mal von meiner Idee erzählt. Da wir schon ein anderes Projekt zusammen gemacht haben, hat er gesagt, naja, also wenn du sowas machst, das klingt spannend, hätte ich schon Interesse. Ich glaube nur, da fehlt uns noch einer, der Ahnung von Grafik, von Design hat. Das bist nicht du, das bin auch nicht ich. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe da eine Idee. Ich habe zuletzt den Marco Gressler kennengelernt, einen Schweizer Fotografen, der damals sehr viele Workshops auch gegeben hat. Und dann habe ich den Marco angesprochen und der Marco sagte, naja, lass uns nicht lange am Telefon drüber reden. Wenn ihr eh gerade beide in der Schweiz seid, kommt doch morgen vorbei. Dann sind wir vorbeigefahren und das war im Frühsommer 2018. Wir saßen an einem herrlichen Tag bei Marco im Garten, haben 1,5 Stunden ungefähr gesprochen und nach 1,5 Stunden sagt der Marco, okay, wenn ihr das macht, dann bin ich dabei. Und damit waren wir zu dritt. Und meine Zielgröße für das Selbermachen war, von Beginn an zu dritt zu sein. Warum? Ich hatte in einem anderen Projekt erlebt, wo wir mehr Leute waren, dass man keinen gemeinsamen Nenner finden konnte. Und deswegen haben wir auch gleich zu Beginn definiert, dass 2:1 eine Entscheidung ist. Ja, und der schlechteste Fall, den wir heute haben können, ist 2:1 bei irgendeinem Thema, egal bei welchem. Ja, das reicht, wenn man 2 hat und man hat eine positive Entscheidung. Und ja, dann haben wir uns das Ziel gesetzt, das Magazin auf den Markt zu bringen.
Sehr schön. Und wie ist es denn zu dem Namen gekommen? Weil Swan Magazine, genau, hat jetzt nicht irgendwie direkt was mit Fotografie zu tun, oder?
Ja, also erstmal jeder, der nach einer Brücke sucht, den mag ich einladen, an der Stelle aufzuhören, weiter zu suchen. Die Entscheidung für den Brand ist, wenn man ganz ehrlich ist, fast am ersten Tag, also an dem Nachmittag, wo wir im Garten von Marco saßen, schon getroffen worden. Weil wir haben an dem Tag gesagt, wir machen dieses Projekt nur, wenn wir in 4 Wochen einen Namen haben. Ja, und das klingt jetzt erstmal fürchterlich hart, basiert aber auf der Erfahrung, dass ein Name eine ganz zentrale Funktion in einem Projekt hat. Und solange der Name nicht steht, kann man über das Projekt schlecht reden, weil jeder fragt, wie heißt es denn? In jedem Text, den man verfasst, gehört irgendwo der Name rein. Man kann diese Texte nicht verfassen, wenn man keinen Namen hat. Und wir wollten ja ein Magazin auf den Markt bringen. Also wir mussten ja schon irgendwie sagen, wie es heißt. Und der Marco hat dieser 4 Wochen Frist, die wir uns gesetzt haben, eigentlich nochmal die Krone aufgesetzt, indem er gesagt hat, pass auf, ich habe auch nichts gegen eine Verlängerung, aber wenn wir nach 6 Wochen keinen Namen haben, dann bin ich raus aus dem Projekt. Und das hört sich so ein bisschen an wie, liefert ihr mir mal, wenn ihr nicht liefert, dann ziehe ich den Schwanz ein. Das ist es aber nicht, sondern man muss das eigentlich sehr, sehr positiv bewerten, weil der Marco hat damit Druck auf die Pipeline gebracht, schnell einen Namen zu finden. Ja, wie sind wir vorgegangen? Ich sage mal, ein ganz, ganz einfacher Ansatz. Jeder sollte 100 Namen, die ihm eingefallen sind, auf ein Blatt Papier schreiben. Excel, Word, PowerPoint, egal. Wir haben die dann gegenseitig gestrichen. Also ich habe die Blätter von Marco und Adam bearbeitet und habe gesagt, hier gefällt mir gar nicht, gefällt mir gar nicht, gefällt mir gar nicht. Daraus ist im Prinzip eine Restliste entstanden. Die Restliste haben wir gemeinsam diskutiert. Am Ende waren 10 Namen da. Bei den 10 Namen haben wir dann eine Prüfung vorgenommen. Welche URLs können wir noch bekommen? Wo ist was frei? Also wie bringe ich den Namen auch in die digitalen Medien rein? Und als wir den Namen, also als dann die finale Entscheidung anstand, haben wir eine, ja, ich sag mal, so einen letzten Pitch um 2 Namen gemacht. Und ich sprach eben von der 2-zu-1-Regelung. Ich war für den Elefanten vorne drauf. Du kannst daraus ablesen, ich habe verloren. Die beiden anderen waren für den Schwan. Und es war sehr gut zu wissen, dass mindestens einer von uns nach 6 Wochen raus wäre, hätten wir die Entscheidung nicht gefällt. Und deswegen war der Name einfach sehr früh fest und dann stand nur noch die Aufgabe da, ein Logo zu bauen. Ja, und damit haben wir am selben Tag angefangen. Wir haben auch an diesem Tag, wo wir den Namen festgelegt haben, haben wir die URL reserviert, wir haben Twitter-Account gemacht, wir haben Instagram-Account gemacht, wir haben Facebook-Account gemacht, damit wir einfach gar nicht mehr zurück konnten und diese Entscheidung nicht mehr in Frage gestellt haben. Und so arbeiten wir heute immer noch.
Ja, das hört sich sehr, sehr strukturiert an. Hat das denn auch mit deiner Berufserfahrung zu tun, so schnell Entscheidungen zu treffen?
Ja, aus meiner Beraterwelt heraus würde ich sagen, dass ich häufiger erlebt habe, dass große Firmen sich aufgrund ihrer großen Struktur, ihrer Hierarchien, des großen Mitspracherechts, viel zu lange mit dem Namen beschäftigen. Ja, also ich habe für ein großes Bankeninstitut einen digitalen ja, Vermögensverwalter, also ein Robo-Advisor mitgebaut. Und der Name des Robo-Advisors, der wurde dann endlich entschieden, als alles fertig war. Ja, wir haben zum Beispiel die Online-Strecke gebaut rund um den Namen herum. Das war ein Krampf. Ja, also eigentlich muss ich sagen, weil ich erlebt habe, dass sich in meiner Hauptindustrie alle so schwer tun mit einer Namensfindung, habe ich hier einen Weg gewählt oder wir hier, das habe ich ja nicht alleine entschieden, haben wir hier einen Weg gewählt, der uns sehr schnell von dieser Last befreit und uns und auch erlaubt, PS auf anderer Seite auf die Straße zu bringen.
Ja, das ist uns geglückt, das werden wir gleich noch hören. Aber jetzt noch mal so ein bisschen zum Profil, weil du sitzt mir hier im Zoom gegenüber und bist in Schwarz-Weiß zu sehen. Das gehört ja zu eurem großen Profil dazu. Und wie ging es dann weiter mit dem ersten Heft?
Ich muss eigentlich einen Schritt noch davor machen. Wir haben an diesem Tag, wo wir beim Marco im Garten saßen, haben wir überlegt, was können wir da alles machen? Wenn wir so ein Magazin machen, was können wir alles machen? Und wenn 3 kreative Leute am Tisch sitzen, dann entstehen da 30, 40, 50 Ideen. Und wenn man noch die Ideen des Gegenübers weiterentwickelt, dann ist man gleich in einem 3- bis 4-stelligen Bereich an möglichen Ansätzen, die man machen könnte. Und wir haben zu dem Zeitpunkt direkt, also am ersten Tag, erkannt, wenn wir so weitermachen, dann wird es nie ein klares Profil für das Magazin geben. Ja, und ich habe dann irgendwann gesagt, weil auch das kommt allerdings aus meiner, ich sag mal, Beraterecke auch mit heraus, habe ich gesagt, hey, lass uns mal den Weg ein bisschen umdrehen. Wir haben jetzt lange gesammelt, was wir machen könnten. Lass uns mal definieren, was wir auf keinen Fall tun. Und dann war Stille. Ja, und dann hat es, glaube ich, 2-3 Minuten gedauert. Und dann ist der, ich meine, Marco war es, vorgetreten und hat gesagt, du, ich mache mal einen Vorschlag, wir machen keine Farbe. Und dann war wieder Stille. Ja, und dann habe ich gesagt, so jetzt ganz im Ernst, also kein Farbfoto, nicht ein einziges. Oder meinst du nur Schwerpunkt auf Schwarz-Weiß? Nee, ich meine keine Farbe. Und ich glaube, dass dieser erste Vorschlag uns unheimlich geholfen hat, denn wir haben danach entschieden, dass wir keine Werbung im Magazin haben wollen. Wenn du nur diese beiden Punkte nimmst, keine Farbe und keine Werbung, dann hast du schon eine Einzigartigkeit im Magazinmarkt. Ja, und eine andere Diskussion war, was ist denn der Inhalt? Ja, da hatten wir so eine, ich sag jetzt mal, auch 2-1 Situation in unserer Vorbesprechung. Der Marco und ich kommen sehr stark aus der People-Fotografie. Der Adam macht auch People-Fotografie, aber nicht ausschließlich. Und daraus ergab sich so ein bisschen die Diskussion, machen wir nur People-Fotografie oder machen wir auch ein bisschen was anderes? Und was wir daraus genommen haben, jetzt komme ich zu deiner eigentlichen Frage zurück. Wir haben eine Version 0.0 gebaut. Es gibt eine Ausgabe 0.0 nur 5-mal. Die ist auch kleiner, nämlich im A4-Format. Und wir haben für diese Ausgabe 0.0 A, unser Design erprobt. B, haben wir 5 Strecken produziert. Jeder hat dazu was beigesteuert. Und wir haben diese Ausgabe 0.0 genommen, um damit an die von uns erdachte Zielkundschaft zu gehen und ein Feedback einzuholen. Wir haben also ganz bewusst Menschen befragt, haben das Ding mitgenommen, haben gesagt, was hältst du davon? Wie gefällt dir das? Wir hatten eine Landschaftsstrecke mit da drin, also 4-mal People, 1-mal Landschaft. Und das Feedback, was wir bekommen haben, war eigentlich passend zu unserem Ausschlusskriterium. Hey, mit Landschaft verwässert ihr das Ding. Warum macht ihr nicht 5-mal People? Ja, und damit hatten wir eigentlich die nächste Entscheidung. Und dann ging es holter die Polter, denn wir haben dann gesagt, cool wäre, wenn wir bis kurz vor Weihnachten das erste Magazin auf dem Markt hätten. Also wir reden immer noch über 2018, ne? So im Frühsommer angefangen, ein halbes Jahr später das erste Magazin. Wir hatten im Frühsommer nichts, ne? Also der Name stand da noch nicht, sondern es war so 2-3 Wochen später, ein Logo gab es nicht. URL haben wir dann reserviert, habe ich schon drüber gesprochen. Aber ein Magazin aufzubauen bedeutet mehr als so ein paar Grunddinger, ne? Also man muss sich da ganz viele Gedanken machen. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe die Sache dann ähnlich wie der Marco uns unter Druck gesetzt hat, habe ich uns unter Druck gesetzt und habe gesagt, ja, aber im September ist Fotokina. Ich wusste damals nicht, dass es die letzte sein würde, habe aber gesagt, lass uns mal alle PS so sammeln, dass wir es schaffen, bis zur Fotokina die erste Version auf den Markt zu bringen. Es ist garantiert zu spät, um dann noch irgendeinen Stand zu bekommen. Aber es ist sicher gut zu sagen, die erste Ausgabe wird zur Fotokina präsentiert. Also ich bin, ich glaube, 3 Tage auf der Fotokina gewesen, habe jeden Tag schwere Magazine mit mir rumgeschleppt und jeden, den ich irgendwo schon mal gesehen habe oder von YouTube kannte, den habe ich das Ding unter die Hand gehalten. Und da ich tatsächlich, also wir haben eben über Hobbyfotografie gesprochen, ne? Aber da ich tatsächlich schon lange in der Branche war, und da auch viele Leute kannte, also Fotokina war für mich immer ein Pflichttermin, war es tatsächlich auch so, dass ich zum Beispiel den Alexander Heinrichs, der damals, kennen viele von YouTube, der sehr viele tolle Tutorials gemacht hat, ja, der war auf einer Sony-Bühne und hat einen Vortrag gehalten. Ich hatte mit dem schon mal geschrieben, ich war bei ihm auf einem Workshop gewesen, ja, und als sein Vortrag zu Ende war, bin ich hinter die Bühne gegangen mit meinem Magazin und habe ihm das in die Hand gedrückt. Ja, genauso war das am großen Canon-Stand. Canon hat damals die erste spiegellose Kamera, die EOS R, vorgeführt. Und den einzigen, den ich bei Canon kannte, war der Guido Krebs. Und den fand ich da aber am Stand nicht. Ja, also habe ich so lange gefragt, bis ich jemanden gefunden habe, der wusste, wer Guido Krebs war. Und schon war ich im VIP-Bereich hinter der Bühne und habe ihm mein Magazin vorgestellt. Und dann kamen gleich zwei, drei andere und haben gesagt, hey, guck mal, die haben ein neues Magazin gemacht, habt ihr schon gesehen. Ja, und so hat das Ganze angefangen. Und wir haben dann auch noch während der Fotokina für den letzten Tag den Lucky Shot gewinnen können auf einer kleinen Bühne unterhalb von der großen Sony-Bühne. Gab so einen Souterrain-Bereich, das Magazin über eine Stunde vorzustellen. Da hatten wir so eine Audienz von 50, 60 Leuten und wir haben jedem, der da war, eine Ausgabe geschenkt, weil das im Prinzip die Möglichkeit war, in die Masse reinzukommen.
Und dann kamen die Abonnenten und auch das Geld sozusagen.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wenn man ein solches Projekt startet, dann muss man sich bewusst sein, dass man damit lange Zeit erstmal kein Geld verdient, sondern das Schmerzen verursacht. Schmerzen auf der finanziellen Seite und auch Schmerzen, weil man nicht aufhören darf, darüber zu kommunizieren. Auch wenn man keine Abonnenten hat. Ja, denn die Realität zu Beginn war im Prinzip die, dass wir einen riesigen Vorteil hatten über den Marco. Die Bekanntheit von Marco mit seinen Workshops, mit seinen Büchern in der Fotoszene war sehr hoch. Und der Marco hat in einem seiner Newsletter, die er damals sehr regelmäßig verschickt hat, hat er gesagt, ich mache da jetzt auch was Neues, das Swan Magazine kannst du auch abonnieren. Und tatsächlich haben wir, über den großen Verteiler, den Marco sich über Jahre aufgebaut hat, die ersten Abonnenten bekommen. Und ab da ging das, viral auch weiter, weil viele Menschen, das ist auch heute noch so, halt sagen, ich kenne das Swan Magazine vom Zeitschriftenkiosk nicht. Wenn ich bei Readly gucke, finde ich das auch nicht. Und es gibt halt auch Menschen, die gerade gedruckte Medien gar nicht online danach suchen. Ja, also das ist nach wie vor eine Herausforderung für uns, aber es gibt viele unserer Kunden, die halt aus freien Stücken über das Swan Magazine berichten und so über Mund-zu-Mund-Propaganda eigentlich laufend ein bisschen mehr hinzukommt.
Also das heißt, ihr habt einen eigenen Vertriebsweg euch ausgedacht und auch einen Verlag gegründet.
Ja, wir haben tatsächlich ein Unternehmen gegründet, das den Hauptzweck Verlagswesen hat. Das Unternehmen heißt Swan Art. Also wir sind mit dem einzigen Produkt, dem Swan Magazine, gestartet 2018. Wir haben dann 2021 ein kleines zweites Standbein aufgebaut, nämlich Swan Art. Ein Kanal, über den wir Bilder heute nur unserer Künstler einzeln, aber sehr hochwertig verkaufen als Wandmotiv. Und die Swan Art hat vom Geschäftszweck aber noch mehr Möglichkeiten. Da muss ich quasi den Schlussstrich oder den Bezug schaffen zu dem ersten Treffen bei Marco im Garten mit unseren 50, 60 Ideen. Wir haben da noch ein paar mehr. Die sind alle in dem Geschäftszweck des Unternehmens verankert. Aber wir haben halt gesagt, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du dich auch fokussieren. Du musst eine Sache machen. Du musst den Brand aufladen. Du musst ihm eine Glaubwürdigkeit geben und das funktioniert nicht, wenn man sich in 30 verschiedene Teilprojekte stürzt, sondern unser Fokus musste das Magazin sein und wir haben damals gesagt, mindestens 3 Jahre lang machen wir nichts anderes und deswegen war 2021, wer ein bisschen nachrechnet, eine logische Konsequenz, dass wir da was machen. Wir haben dann aber festgestellt, auch bedingt durch Corona, dass wir das Magazin nochmal stärker pushen müssen, haben Swan Art so ein bisschen im Schattenleben existieren lassen und wollen da eigentlich jetzt 2024, also nochmal nach 3 Jahren Wartezeit, ein bisschen stärker durchstarten. Deswegen gibt es auch bisher von Swan Art noch keine Webseite, sondern die Produkte kann man nur über unseren Shop vom Magazin kaufen. Ja, das heißt also, dieser Kanal, der lebt heute noch gar nicht richtig, aber da sind laufen gerade Aktivitäten, die wir bis zum Jahresende auch noch launchen wollen, sodass da ein zweites Standbein einfach auch entsteht.
Jetzt die Frage, die natürlich kommen muss. Wie trefft ihr eure Auswahl? Also kann man jetzt eine Mail schreiben? Also jemand, der jetzt hier zuhört, der schreibt euch einfach eine Mail und los geht's? Oder wie geht das?
Ja, also dazu muss ich zwei Teile berichten. Der erste Teil ist, Teil des Konzeptes des Sworn Magazines ist es tatsächlich, dass sich bei uns Menschen bewerben, weil wir natürlich als die Organisatoren oder Redakteure alle irgendwo einen Tunnelblick haben. Wir haben Leute im Fokus, die wir online beobachten, von denen wir Bücher haben und so weiter. Ja, und aus diesem Grund haben wir vom ersten Tag an, als unsere Webseite live gegangen ist, das war auch Fotokina 2018, haben wir eine Rubrik gehabt, die hieß Bewerben, wo wir im Prinzip gesagt haben, wie man sich bewerben kann, was man tun muss, was wichtig ist, worauf man achten sollte. Und die haben wir dann ehrlicherweise, und das ist so Teil 2 meines Berichtes, in der Corona-Zeit abschaffen müssen. Denn wir haben während der Corona-Zeit, und das verstehe ich aus der Sicht des Berufsfotografen natürlich total, die Situation gehabt, dass die richtig Zeit hatten, weil alle Aufträge weggebrochen sind. Und im gleichen Feld hat bei uns die Anzahl der Bewerbungen so zugenommen, dass wir fast jeden Tag eine Bewerbung bekommen haben. Wir bringen aber nur 4 Magazine pro Jahr raus und stellen immer 5 Künstler vor. Wer das kurz ausrechnen mag, da reichen so 365 Bewerbungen in einem Jahr für x Ausgaben. So viel gedanklichen Horizont habe ich gar nicht. Ja, also ich persönlich, ich lebe so in die Richtung nächste, übernächste Ausgabe, aber nicht, was ist in 10 oder 20 Ausgaben. Und dann wurde die Anzahl der Bewerbungen einfach relativ hoch. Wir haben heute in der, ich sag mal, offiziellen Kommunikation das Thema Bewerbung eingestellt. Das ist faktisch aber nicht ganz richtig. Es gibt nach wie vor Bewerbungen und wir nehmen auch immer mal wieder auch frische Bewerbungen, die hineinkommen. Denn eine unserer Zielrichtungen, die wir zu Beginn des Magazins definiert haben, war, es muss das Ziel sein, mit den 5 Künstlern, die wir vorstellen, bei jedem Leser, ob Einzelheftkäufer oder Abonnent, mal ganz egal, bei jedem Leser zu erreichen, dass er sagt, 3 Interviews waren spannend für mich. Warum? Wenn ich es schaffe, dass 3 Interviews spannend waren, dann war mehr als die Hälfte des Magazins für den Kunden lohnenswert. Wenn es 2 oder weniger sind, dann wird jeder Käufer darüber nachdenken, ob er weitere Magazine kauft, ja oder nein. Ja, und wir wissen, dass wir niemals 100% erreichen können. Es gibt immer die Situation, dass irgendjemand sagt, 5 Interviews und 4 haben mir gut gefallen, aber das eine gar nicht. Das ist super. Ja, ich mache das auch gerne so plakativ. Nehmen wir irgendein anderes Fotomagazin, ja, und analysieren das mal ganz faktisch. Die haben auch 120, 140 Seiten. Wenn man jede einzelne Seite bewerten würde und würde hart sagen, welche davon dich begeistert hat, dann würden da keine 20% rauskommen, bin ich mir ganz sicher. Ja, weil die Werbung, die da drin ist, die macht fast 50% aus und die findet keiner super. Ja, und sie finanziert aber das Magazin. Und bei uns ist das so, dass wir sagen, es muss so sein, dass mehr als die Hälfte gut gefunden wird. Und ganz häufig haben wir die Situation, dass unsere Kunden sagen, 4 fand ich richtig geil. Oder jetzt bei der Ausgabe 20 haben wir so viele Rückmeldungen bekommen, die gesagt haben, wow, was für eine Ausgabe. Jedes Interview anders. Aus jedem habe ich was mitgenommen. Ja, oder es gibt Kunden, die schreiben, eigentlich, wenn man ehrlich ist, jedes Interview ist so wertvoll wie ein Workshop. Bei euch zahlt man aber für eine Ausgabe nicht den Preis von einem Workshop, sondern man kriegt 5 zu einem Bruchteil vom Preis von einem. Ja, es gibt auch diejenigen, die sagen, 38 € für eine Einzelausgabe ist viel. Ja, aber man muss immer dazu sagen, und ich glaube, das ist ganz wichtig, die Anzahl der Seiten, die die Leute bei uns gut finden, die ist deutlich höher als in anderen Magazinen.
Apropos Vergleich mit anderen Magazinen, wie ist denn das Verhältnis von Text und Bild bei euch?
Ja, also ich sag mal so, wir haben aus der Tatsache, dass wir ein Magazin sein wollen, haben wir bindetechnische Limits. Die größte Seitenanzahl, die wir produzieren können, sind 240 Seiten. Die haben wir bisher ein einziges Mal produziert, nämlich mit der Ausgabe 20, weil sie für uns ein wichtiges Jubiläum darstellt. Wir haben damit 100 Fotografen vorgestellt, was eine Zahl ist, die wir uns 2018 nicht vorstellen konnten. Von daher haben wir da gesagt, jetzt schlagen wir mal ein bisschen über die Stränge. Normale Ausgaben sind so zwischen 180 und 200 Seiten stark, was auch viel ist für ein Fotomagazin. Und wir haben doch eigentlich das Mischungsverhältnis heute roundabout 50-50 bis 60-40. Also etwas mehr Bild als Text, was im Wesentlichen daran liegt, dass die Konzeption vorsieht, dass wir keine Doppelseitentext haben wollen. Wir wollen immer einen Text haben, der mit den Bildern zusammenarbeitet. Ganz häufig, es gelingt natürlich nicht auf jeder Seite, aber ganz häufig ist es so, dass im Text etwas steht oder eine Frage gestellt wurde an den Interviewpartner, die arbeitet mit dem Bild daneben. Und wir wechseln in der Regel mal links, mal rechts ist das Bild. Entsprechend umgekehrt ist dann auch der Text zu sehen. Wir haben aber zusätzlich auch Bilder, die im Querformat gezeigt werden. Das heißt, wir haben eine Doppelseite Bild und dadurch gibt es einen leichten Überhang vom Bild.
Jetzt ist es ja so, dass ihr in erster Linie in Deutsch erscheint, sozusagen, aber das Magazin heißt Swan Magazine, also es ist ein englischer Name. Warum nicht auch gleich die Internationalität mit reinnehmen ins Heft?
Also ist eine mögliche Option, die wir nicht grundsätzlich ausschließen. Wir haben mit der Ausgabe 4 mal einen Testpilot gemacht und diese Ausgabe auch in Englisch zur Verfügung gestellt. Das ist heute toll, weil die Ausgabe 4 in Deutsch lange ausverkauft ist. In Englisch haben wir noch ein paar. Aber das zeigt auch auf der anderen Seite, dass wir englische Produkte von der englischen Ausgabe nur 200 Stück, glaube ich, produziert. Die Nachfrage bei uns nach englischsprachigen Ausgaben ist relativ begrenzt. Das mag an dieser einen Ausgabe liegen. Es hat sich nicht etabliert, dass wir auch auf Englisch produzieren. Muss man sicherlich auch als einen Aspekt ansehen. Aber unsere Kommunikation ist auch auf die deutschsprachigen Länder fokussiert. Und solange man auf die deutschsprachigen Länder fokussiert ist, wird es eigentlich eher als fremdlich befunden, wenn man mit einem englischen Titel kommt. Und wir haben uns für die deutsche Sprache entschieden, weil wir gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute dann abonnieren, ist einfach höher, als wenn wir eine andere Sprache nehmen. Aber ja, wir können uns vorstellen, das auch in eine andere Sprache zu transformieren. Aber dann müssten auch die Zahlen entsprechendes verraten. Und die Impulse, das zu tun, sind im Moment zu gering. Also nicht in Planung für nächstes Jahr, falls das deine Frage ist.
Ja, man kann ja nie wissen, was die Zukunft so bringt. Ja, erstmal herzlichen Dank, lieber Thomas, für das Gespräch und bis demnächst.
War mir auch eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Andi.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, und wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, sich mal so ein Heft zu bestellen oder da mal weiter reinzugucken, der kann sich informieren unter swan-magazine.com. Und natürlich ist das Ganze auch bei Instagram und Co. zu finden. Wie gewohnt sind natürlich diese Informationen in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, und wie angekündigt möchte ich natürlich an dieser Stelle darauf hinweisen, auf die Juryarbeit, die Thomas Füser geleistet hat beim Deutschen Fotobuchpreis dieses Jahr. Und dazu haben wir ein paar Videos vorbereitet, die ihr über unsere Seite anschauen könnt. Und zwar unter www.deutscherfotobuchpreis.de und dann /Interviews. Es lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen und zu stöbern und mal zuzuhören, was die Juroren so gesagt haben nach und während der Jury-Sitzung. Lasst doch gern ein Like und ein Abo da. Das würde uns sehr freuen. Ja, danke fürs Zuhören und Mitdenken. Danke fürs Dabeisein und Dranbleiben. Für die Fotografie, für die fotografischen Bilder und für das Kulturgut Fotobuch. tragt euch in unseren kostenlosen Newsletter ein und schreibt mir, wenn ihr wollt und wenn es Fragen gibt, an podcast@fotografie-neudenken.de. Ja, das war's für heute. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Gesund bleiben da draußen.
Fotografie Neudenken, der Podcast.